Reformationssonntag 2021. Das feiern wir heute und Calvin hat schon in der Anmoderation uns daran erinnert, was an diesem 31. Oktober 1517 passiert ist. Und in der Tat, die Kirche damals war in einem sehr desolaten Zustand. Gerade um den Bau des Petersdoms zu finanzieren, wurde unter dem Segen Papst Leo X. Ablässe verkauft. Nicht nur für die Sünden der Vergangenheit, sondern für die Sünden der Gegenwart, sogar für die Sünden der Zukunft konnte man diese Ablassbriefe kaufen. Und der Bischof Albrecht von Brandenburg, der gerne Karriere machen wollte, noch in ein größeres Bistum hochsteigen, nach Mainz wollte er eigentlich kommen, der hat das natürlich voll unterstützt, diesen ganzen Ablasshandel. Und um mehr Geld in die Kasse einzutreiben, natürlich unter päpstlicher Zustimmung, hatte er am 1. November, dem Feiertag aller Heiligen, der morgen dann auch gefeiert wird, hat er in Wittenberg ein besonderes Event organisiert. Wittenberg, die Heimatstadt Luthers. Eine riesige Ausstellung neu erworbenen Reliquien sollte stattfinden und fand dann auch statt an diesem 1. November 1517 in Wittenberg. Pilger aus der ganzen Welt würden kommen, um sich vor diesen Reliquien zu verbeugen, damit sie eben hunderte, vielleicht sogar tausende Jahre vom Fegefeuer erlassen bekommen. Und das verärgerte Luther so richtig. Sowas konnte doch nicht richtig sein. Das kann doch nicht gut sein, richtig sein, dass wir uns den Weg in den Himmel kaufen können, meinte er. Und er musste einfach Stellung dazu beziehen. Und so nahm er seine Feder zur Hand, tunkte sie in ein Tintenfass und schrieb die 95 Thesen, die er dann am 31. Oktober 1517 nach Überlieferung eben an die Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen hat. Und eigentlich waren diese Thesen dazu gedacht, mehr so eine Debatte anzuregen, gerade seine Brüder in der Kirche zum Nachdenken zu veranlassen. Aber diese 95 Thesen, sie regten viel mehr als nur eine Debatte an. Im Grunde zeigten sie, dass nur eine Rehabilitation der Kirche nicht mehr ausreichte. Es brauchte eine Reformation. Und aus dieser Erneuerungsbewegung der Kirche heraus bekam dieser Begriff Reformation eine ganz neue Bezeichnung. Von der Wortbedeutung her bezeichnet das lateinische Wort Reformatio eigentlich die Wiederherstellung oder Erneuerung einer ursprünglichen Form. Die Kirche, die musste zurück zu der ursprünglichen Form gebracht werden. Das hat Martin Luther vor 504 Jahren erkannt und mit ihm auch die anderen Reformatoren wie John Knox in Schottland, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin in der Schweiz. Nun mag heute jemand vielleicht sagen, okay, das war damals, aber heute ist doch eine andere Zeit, die Kirche muss sich doch nicht erneuern. Und in der Tat war doch die Reformation nicht nur eine theologische, sondern auch eine politische, eine soziale Bewegung. Aus der Geschichte wissen wir, als Martin Luther die Reformation in Gang setzte, da lag die damalige Welt sozusagen im Wandel förmlich. Ab 1450 hatte Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden. Und es ist sicherlich auch nicht von ungefähr, dass der Beginn der Reformation auf halber Strecke zwischen zwei revolutionären Entdeckungen lag. 1492, wichtiges Datum, landete Kolumbus in Amerika. 1543, eigentlich in seinem Todesjahr, erschien die Studie von Kopernikus, die klar zeigte und besagte, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum. Das wissen wir alles. Und dann kommen natürlich Leute und sagen, ja, die Reformation, das war doch ganz klar, wenn man das alles so sieht, ein Produkt ihrer Zeit. Aber heute ist das doch Schnee von gestern. Wir wollen heute doch im 21. Jahrhundert keine Protestkirche mehr sein, sondern vielmehr im ökumenischen Sinne eine Einheit und Harmonie zwischen den Kirchen anstreben. Lehre trennt, Liebe eint. Lasst uns also alles Trennende vergessen und nur noch nett zueinander sein. So wird das heute oft gesehen und die Reformation als Schnee von gestern betrachtet. Und es tut ja einem fast im Herzen weh, wenn man sieht, wie der Feind, wie der Teufel einfach es geschafft hat, diesen Tag in den Hintergrund zu rücken, weil heute feiert ja in die Welt oder in der Welt feiert man einen ganz anderen Tag. Halloween, ich würde jetzt fast sagen, ein satanischer Ersatz. Der Reformationstag ist ganz in den Hintergrund gerückt. Was für eine perfide Strategie der Feind angewendet hat. Natürlich ist das alles Kommerz und der Kommerz versucht das zu beflügeln und versucht noch mehr Geld zu verdienen, auch über diesen angeblichen Tag. Aber im Grunde ist es auch ein Akt der Ablenkung von dem, was da passiert ist vor 504 Jahren. Und warum die Reformation kein Schnee von gestern ist, das möchte ich heute in dieser Botschaft erläutern und neu auf den Leuchter stellen. Was Martin Luther vor 504 Jahren erkannt hat und mit ihm auch die anderen Reformatoren, hat meiner Meinung nach an Bedeutung nicht verloren. Warum denn? Weil in Wirklichkeit die Reformation ein Kampf um das Evangelium war. Eine der 95 Thesen Luthers besagte einfach, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Die Reformation, sie stellte die Schönheit des befreienden Evangeliums von Jesus Christus wieder in den Mittelpunkt. Und an das denken wir heute. An diesem Reformationstag 2021 und feiern die Schönheit dieses Evangeliums. Auch wenn sich der politische und auch der soziale Kontext seit dem 16. Jahrhundert verändert hat, dieses Thema bleibt auch in Zukunft hochaktuell. Denn es geht auch heute immer noch um diese zentrale Frage: Wie kann ein sündiger Mensch vor dem gerechten, heiligen Gott bestehen? Und auf diese ganz wichtige, existenzielle Frage hat nur das Evangelium eine klare Antwort. Das Evangelium, es war das Kampffeld, kann man sagen, der Reformation und ist auch heute noch Dreh- und Angelpunkt. Und es steht genauso wie im 16. Jahrhundert auf dem Spiel. Und deshalb bin ich der Meinung, wer die Reformation aufgibt, der gibt auch das Evangelium auf. Denn die Reformation, sie lässt sich zusammenfassen mit der Wiederentdeckung der Erlösung, wie sie uns allein in der Heiligen Schrift offenbart wurde. Allein aus Gnaden, allein durch Glauben, allein in Christus, allein durch Gott. zur Ehre Gottes. Das ist das Evangelium. Nimmt man das Evangelium weg, löst sich der christliche Glaube wie Nebel in der Sonne auf. Und deshalb sehe ich da eine Einheit, Reformation und Evangelium, das ist eine Einheit. Und deshalb kann es kein Schnee von gestern sein. Leider hat man diese Kernwahrheiten der Reformation, die ja aus dem Evangelium kommen, in unserem Land total vernachlässigt und aufgegeben. Und ich bedauere das sehr, dass das auch unter den Protestanten zum Teil der Fall ist. Kein Wunder, dass viele Kirchen leer und kraftlos sind. Die Christenheit hat heute allgemein gesprochen wenig Interesse an der schriftgebundenen Lehre, an dieser Schönheit des Evangeliums, an der Heiligkeit Gottes. Wenn ich mir mal ab und zu das Wort am Sonntag anhöre, manchmal tue ich das, dann höre ich meistens kein Evangelium. Und wenn dann doch, dann ist es sozialisiert. Und in weiten Bereichen ohne die klare Botschaft von Buße und Bekehrung. In unserem Land, das muss man wirklich mit Traurigkeit und Bedauern sagen, da ist kaum noch so ein wirklicher Hunger nach Gott und nach biblischen Wahrheiten. Das ist die Tragik oder vielleicht auch schon das Gericht, dass wir hier bei uns im Land der Reformation heute erleben. Trotzdem finde ich es sehr wichtig, dass wir gerade in unserer Zeit in allem, was wir tun, das Licht des Evangeliums im Zentrum halten. Und vor einer Woche, da war Matthias Mauerhofer aus der Schweiz da und er hat das Evangelium verkündigt. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Ich habe mich natürlich gefreut, dass hier dieser Saal voll war, dass viele Außenstehende auch gekommen sind, sich haben einladen lassen aus unserer Stadt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch einfach an der Schönheit des Evangeliums, des schlichten, einfachen Evangeliums gefreut. Obwohl ich schon so viele Jahre gläubig bin und mit Jesus unterwegs, es erfreut immer noch mein Herz, wenn ich das Evangelium in seiner ganzen Klarheit verkündigt höre. Es baut mich auf. Es ermutigt mich. Und ich hoffe, es ist euch auch so gegangen. Und vor 3 Wochen, da hatten wir Erntedankfest und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an Sonjas Videobeitrag. Sie hat Gott gedankt für das Hindurchtragen während ihrer schweren Zeit der Krankheit und sie hat ihm die Ehre gegeben, indem sie die fünf Solas in ihrem Beitrag erwähnte. Erinnert ihr euch noch? Das lateinische Wort sola bedeutet allein oder nur. Und die 5 Solas, sie fassen im Grunde die theologischen Grundsätze der Reformation zusammen. Sie sind gewissermaßen wie so 5 Säulen, auf denen das ganze Haus der Reformation steht und sie fassen im Grunde die wichtigsten Inhalte des Evangeliums zusammen. Weil sie eben kein Schnee von gestern sind, möchte ich in dieser verbleibenden Zeit, in dieser Botschaft uns nochmal an sie erinnern. Erstens, sola Scriptura, allein die Schrift. Nach reformatorischem Verständnis hat die Bibel die höchste Autorität. Sie ist notwendig und schenkt Klarheit und ist auch genug, um uns zu sagen, was wir glauben müssen, um gerettet zu werden und wie wir Gott gefallen können. In ihr erfahren wir überhaupt, wer Gott ist und wie er in der Geschichte gehandelt hat und welchen Sinn eigentlich auch unser ganzes Leben hat. Außerdem sagt uns sein Wort auch, wer wir sind. Es führt uns unser größtes Problem vor Augen, aber es spricht auch von der einzigartigen, herrlichen Lösung oder Erlösung, die Gott uns in Jesus anbietet. In Römer 15, Vers 4 lesen wir, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie, unsertwegen, wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Oder, nochmal eine Stelle, es kommen in dieser Predigt etliche Bibelstellen zur Sprache. Weil ich möchte, dass wir uns das nochmal wirklich klar machen, worauf diese Lehren gründen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt Paulus an Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, eingehaucht. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Jedes Wort der 66 biblischen Bücher ist von Gott inspiriert. Das heißt, der Heilige Geist gab den Schreibern die Inspiration. Er erklärt den Lesenden die Bedeutung. Er schenkt ihnen die richtige Auslegung der Schrift und gibt den Glaubenden die Kraft, auch danach zu leben. Der Reformator Johannes Calvin, er verglich die Schrift mit einer Brille. Ohne die Schrift sehen wir die natürliche Welt, die menschliche Natur und den Schöpfer falsch. Die Schrift allein gibt uns ein klares Bild davon, wer Gott ist, wer wir sind und was Gottes Plan mit dieser Welt ist. Ohne die Schrift tappen wir im Dunkeln. Die Schrift ist also notwendig, um die Welt richtig zu sehen. Und es gibt keine höhere Autorität als die Bibel. Sie definiert den christlichen Glauben und den Lebensstil, der Gott gefällt. Sie ist sozusagen Norma Normans. Sie nominiert alles andere. Und jedes Glaubensbekenntnis, das eine Kirche aufschreibt, bleibt nur Norma Normata. Eine von der Schrift nominierte Norm sozusagen. Das heißt nicht, dass nirgendwo sonst Wahrheit zu finden sei, aber alles, was wir aus anderen Schriften über Gott, über seine Welt und alle Autoritäten erfahren, muss immer dem Wort Gottes untergeordnet sein. Sola Scriptura, die Bibel und nur die Bibel allein, soll der Maßstab sein, nach dem sich unser Christenleben orientiert. Hätten sich die Reformatoren träumen lassen, was oft hinterher kommt? Ein evangelischer Theologe, der die Entwicklung der evangelischen Landeskirche analysierte, hat das mal sehr treffend ausgedrückt, als er sagte, unsere evangelische Kirche der Reformation ist inzwischen zu einer protestantischen Kirche der Aufklärung geworden. Und mit Aufklärung ist diese moderne philosophische Strömung der letzten 200 Jahre gemeint, wo letztlich nur gilt, was der menschliche Verstand sagt und wo das gilt, auch wenn es gegen Gottes Wort ist. Ich bin der Meinung, dass der Grundsatz der Reformation, diese eine Säule, Sola Scriptura, sich mit der historisch-kritischen Auslegungsmethodik kaum vereinbaren lässt. Wie soll das gehen? Die gesamte historisch-kritische Forschungstheologie sagt ja, die Bibel sei nicht das inspirierte Wort Gottes, sondern eine von Menschen gemachte Schrift, ein Stück der menschlichen Kultur. Und wenn man heute an einer staatlichen Universität Theologie studiert, dann ist einer der Grundsätze, der gelehrt wird, wie es geschrieben steht, das kann ja so nicht der Fall gewesen sein. Das muss man jetzt genauer anschauen. So wie es da steht, kann es ja wohl nicht sein. Das hätten die Glaubensväter sich nicht vorstellen können. Dass wir heute hier in unserem Land der protestantischen Kirche, der Reformation, eine protestantische Kirche der Aufklärung haben, statt eine evangelische Kirche der Reformation. Und ich zeige da nicht nur mit dem Finger oder ich betrachte das nicht nur kritisch und denke jetzt ja an unsere Landeskirche. Wir müssen auch als Freikirchen uns immer wieder prüfen, wo wir stehen, was diese Grundlagen angeht. Deshalb bin ich der Meinung, in jeder Generation muss man sich neu entscheiden zu diesem Grundsatz sola Scriptura zu stehen. Auch wir Freikirchler. Eine zweite wichtige Säule der Reformation ist der Grundsatz sola fide, allein der Glaube. Dieses Motto nennt man das Grundprinzip der Reformation. Martin Luther sagte davon, es ist der Glaubensartikel, mit dem die Kirche steht oder fällt. Denn auf diesem Artikel ruht die ganze sogenannte Rechtfertigungslehre. Wie wird ein sündiger Mensch vor Gott gerecht? Das war die Kernfrage, die Luther bewegte, aufrieb sozusagen, fast zur Verzweiflung brachte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er fing an, den Römerbrief zu lesen. Wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Nun nicht, indem er sich die Anerkennung Gottes durch irgendwelche moralische Werke oder Ablässe oder Leistungen verdienen kann. Er bekommt sie allein durch seinen Glauben an Gott geschenkt. In Römer 3, Vers 21 schreibt Paulus, doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Bei Paulus steht dem Glauben immer eins gegenüber. Glauben, das ist eine Möglichkeit. Eigene Werke, eigener Verdienst ist die andere Möglichkeit oder besser gesagt die Unmöglichkeit. Glaube und eigene Werke, das sind unversöhnliche Gegensätze, wenn es darum geht, wie wir Gottes Gerechtigkeit bekommen. Entweder ich versuche es selber aus eigener Kraft und muss dabei immer wieder mein Scheitern erfahren. Oder ich gebe diese eigenen Taten auf und setze mein ganzes Vertrauen darauf, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, dass er dort alle meine Schuld gesühnt hat und dass mir seine Gerechtigkeit, seine vollkommene, perfekte Gerechtigkeit zugeschrieben, zugeteilt wurde. Und zwar durch das, was er für mich am Kreuz getan hat. Und indem ich das glaube, werde ich gerecht. Glaube bedeutet also, sich voll auf den lebendigen Herrn als persönlichen Retter zu verlassen, der unsere Sünde getragen hat. Glaube, das ist das Anerkennen dessen, dass für mich ein Stellvertreter die Schuld getragen hat. Glaube, das ist kein irrationaler Sprung ins Nichts, Der Glaube, er ist weder unlogisch noch unvernünftig. Er ist auch nicht nur so ein Gefühl oder irgendeine Sinneserfahrung. Der Glaube ist verbunden mit dem Wissen und Erkennen dieser historischen Tatsachen über Jesus Christus und dem Vertrauen auf das Wort Gottes und dem Erkennen und Erkennen wirklich im Sinne von erfahren und in eine lebendige Beziehung treten mit Jesus Christus. Eigentlich ist der Glaube ein Geschenk Gottes. Bewirkt durch den Heiligen Geist und dieser Glaube, er wirkt nicht Gerechtigkeit, sondern er nimmt sie gratis an. Gute Werke sind niemals die Ursache für den Glauben, sondern Früchte des Glaubens. So sahen das die Reformatoren. Und dann erwähnt Paulus weiter in Römer 3, Vers 24, nochmal auf welcher Grundlage hier die dritte Säule, wir gerechtfertigt wurden, und das führt uns zu diesem dritten wichtigen Prinzip der Reformation, sola gratia, allein die Gnade. Nur durch Gnade wird man gerecht. Vers 23, da sagt der Paulus, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie, die Sünder sind da mit sie gemeint, für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Darauf beruht's. Das ist das Fundament. Das ist die Grundlage. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Mit anderen Worten, ich habe das hier schon oft gesagt, aber es ist mir so wichtig, dass ich es immer wieder wiederhole. Wenn ich nach meiner Rechtfertigung frage, wie kommt es, dass ich vor Gott bestehen kann, dass ich recht bin vor Gott? Und wenn ich es ganz genau wissen will, was liegt meiner Rechtfertigung zutiefst zugrunde? Wenn ich ganz tief bohre, bis auf den Grund, dann komme ich immer wieder nur noch auf dieses eine. Auf die Gnade. Der solide Grund meiner Rechtfertigung ist allein die Gnade Gottes. Vielleicht suchen wir, wenn wir zurückblicken so in unser Leben, was hat denn dazu geführt, dass ich überhaupt Christ wurde? Vielleicht suchen wir uns da manchmal selber irgendwo. Unsere Suche nach Gott, unsere Lebenskrise, die wir da hatten, unseren Glauben, unsere Liebe zu Gott. Aber wenn es um die Rechtfertigung geht, dann finden wir ganz zutiefst als Grundlage, wir finden nicht uns. Nichts, was wir getan haben. Nicht unser christliches Elternhaus oder, was weiß ich, die bibeltreue Gemeinde. Sondern wir finden nur noch die unbegründete Gnade Gottes oder die Gnade Gottes, die allein begründet ist in der Liebe Gottes. Letztlich, so geht es mir zumindest, ich kann es nicht begreifen, dass gerade Gott mich zu seinem Kind gemacht hat. Es ist Gnade allein. Weil Gott uns gnädig sein wollte, hat er seinen einzigen Sohn geopfert am Kreuz und hat die Erlösung geschaffen als Mittel zur Rechtfertigung. Noch eine zweite Stelle, die genau diese wunderbare Wahrheit, auf was unsere Erlösung gründet, auf den Leuchter stellt, diese sola gratia, hatte Calvin eigentlich schon gelesen. Ich lese es nochmal, weil es ist so eine wunderbare Stelle, auch eine meiner Lieblingsstellen. Epheser 2, 8 bis 10, da stellt der Apostel Paulus die Gnade auf den Leuchter, nachdem er aber den Ephesern vorher nochmal sagte oder sie daran erinnert hatte, dass sie ohne Christus in ihrem vorigen Leben, in ihrem natürlichen Zustand geistlich tot waren. Das ist die harte Diagnose Gottes über den Zustand des Menschen ohne Gott, geistlich tot. Kein verändertes Umfeld, keine religiöse Bestrebung kann die Verbindung zu Gott herstellen. Wo wir es mit dem Tod zu tun haben, das wissen wir alle, ist alle menschliche Therapie zu Ende. Finito. Kein Leben, tot. Aber es gibt eine göttliche Therapie. Es gibt dieses göttliche Aber. Epheser 2, die Verse 4 bis 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbeschreiblich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und dann nochmal Vers 8 bis 10. Noch einmal, Paulus will das nochmal unterstreichen. Nochmal richtig mit dem Edding ganz klar highlighten und hervorheben. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk, Gottes Poema, sein Gedicht, sein Werk. Und er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was für ein Wort! Nur durch den Glauben an Jesus werden wir gerettet, und das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Jesus hat das möglich gemacht. Gott errettet uns nicht wegen irgendetwas, was wir tun können, auch nicht wegen unseres Glaubens letztlich. Er errettet uns aus Gnade. Seine Entscheidung für uns beruht auf seiner bedingungslosen und für ihn kennzeichnende Art der unverdienten Gnade. Und da wir die Gnade nicht erarbeitet haben, müssen wir auch nicht uns fürchten, sie durch irgendetwas wieder verlieren zu können. Es ist Gottes Gnade, die uns bei ihm hält und uns Halt gibt. Und deshalb habe ich mich auch wieder so gefreut über dieses Wort, was im Schaukasten steht. Es ist seine Gnade, die uns hält, auch wenn wir fallen und uns manchmal auch was brechen, wenn wir im buchstäblichen Sinne des Wortes fallen. Trotzdem hält uns seine Gnade. Und er trägt uns durch. Und manchmal, wenn wir auch auf krummen Wegen gehen, er zieht sich nicht von uns zurück. Er sucht uns. So wie wir letzte Tage da gehört haben, wo Matthias da war. Er sucht uns und er bringt uns wieder zurück. Allein die Gnade, sola gratia. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist diese Gnade nicht irgendwie eine Sache, die Gott uns gibt. In seiner Gnade gibt Gott uns in Jesus Christus letztlich sich selbst. Du bist die Gnade in Person auf dem Thron der Gerechtigkeit, singen wir manchmal in diesem Lied von Martin Pepper. Und das bringt mich zu dieser vierten wichtigen Säule der Reformation, solus Christus, allein Christus. Nur Christus ist unser Herr, unser Retter, unser König. Es war damals die Lehre der Kirche, dass der Mensch nicht nur Christus, sondern auch noch andere Mittler braucht. Heilige zum Beispiel. Die können auch einem helfen, um Gnade zu empfangen. Die Reformatoren dagegen stellten Christus und sein Erlösungswerk ins Zentrum. Es reicht vollkommen, um die Fülle der Gnade zu empfangen. Kein anderer Helfer oder Heiliger ist nötig. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist einziger Heilmittler oder Heilsvermittler. Er ist ganz Gott und er ist gleichzeitig Mensch. Und er ist der einzige Weg zum Heil. Und er ist zum Hohepriester geworden und hat das einzige Opfer zu unserer Errettung durch seinen Kreuzestod auf Golgatha vollbracht. Und deshalb muss er auch das Zentrum der Verkündigung sein und bleiben. In 1. Timotheus 2, Vers 5, da schreibt der Paulus, Jesus ist der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Wenn Jesus nicht mehr das Zentrum der Verkündigung ist, sondern irgendwelche Probleme, die wir Menschen natürlich in unserem gefallenen Zustand sehr wohl haben. Menschliche Probleme und Bedürfnisse, wie Krisen, in denen wir stehen, ob es die Corona-Krise ist oder die Klimakrise oder die Wirtschaftskrise oder irgendeine politische Krise oder eine gesundheitliche Krise. Wenn er nicht mehr im Zentrum ist und nur noch wir uns um unsere Bedürfnisse kümmern und darüber sprechen und die verkündigen und unsere Krisen von allen Richtungen beleuchten ohne Christus, dann fehlt die Mitte der Verkündigung. Und deshalb ist es so wichtig, dass Christus auch in der Verkündigung immer die Mitte, das Zentrum bleibt. Und dann noch das Höchste und Wichtigste, soli Deo Gloria, Gott allein gehört die Ehre. Bach, ein Sebastian Bach, ein genialer Musiker, der, man kann ja fast schon sagen, göttliche Musik komponiert hat. Fantastisch, heute noch genießen die Menschen die Kompositionen und gehen in Konzerte. Er hat alle seine Kompositionen, meines Wissens, immer mit diesem SDG unterschrieben. Soli Deo Gloria. Nicht ich, nicht meine Gabe, nicht meine Musik steht im Mittelpunkt oder nicht mich will ich damit verherrlichen, sondern Gott allein. Soli Deo Gloria. Das ist diese fünfte Säule der Reformation. Und wir leben heute in einer Zeit und in einer Kultur, in der es so normal ist, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sich selbst gut darstellen zu wollen. Jeder möchte gesehen und gelobt und anerkannt werden, der Mensch im Mittelpunkt. Und so leben und arbeiten Menschen ein Leben lang, um Geld und Ehre oder andere Errungenschaften zu verdienen, für die sie dann von anderen Menschen eben die Anerkennung bekommen oder dafür bewundert werden. Selbstverwirklichung und Selbstwertgefühl sind ganz wichtige Tugenden heute. Das begegnet uns in jedem kleinen Fußballverein. Da sagt der Fußballtrainer jedem Spieler in der Mannschaft, hey, du bist ein Gewinner. Jeder von uns ist ein Gewinner. Ist ein netter Slogan. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jeder von uns ist von Natur aus kein Gewinner, sondern ein Verlierer. Und nur durch Gottes Gnade können wir Sieger werden, können wir Gewinner sein, weil er gewonnen hat. Und deshalb gehört nur Gott als dem Einzigen die ganze Ehre. Menschen werden gerettet, um die Ehre Gottes zu vermehren. Und natürlich kommt uns selber da unheimlich viel zugute, Das ist natürlich die ganz, ganz tolle, wunderbare, angenehme Zugabe, dass es uns dann auch wirklich gut geht. Aber das höchste Ziel, das verlieren wir manchmal ein bisschen so aus den Augen, das höchste Ziel ist die Ehre Gottes. Gott ist also kein Mittel zum Zweck. Er ist die Mitte, das Mittel und der Zweck. Und deshalb soll Gottes Ehre und Ruhm immer unser höchstes Ziel sein. In Römer 11, Vers 36, da lesen wir diesen genialen Vers. Es ist fast eigentlich die ganze Doxologie, die Paulus dort schreibt, zusammen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und in Korinthern, 1. Korinther 10, Vers 31, da schreibt er: Das Ziel unseres ganzen Lebens ist nur, dass Gott geehrt wird. Was immer ihr tut, sogar die profansten Dinge wie Essen und Trinken oder was auch immer es sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und das Westminster-Bekenntnis oder der Westminster-Katechismus, der fasst das so zusammen: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich weiß, das war jetzt richtig Schwarzbrot heute. Wir gingen von dieser Frage aus: Warum ist die Reformation kein Schnee von gestern? Oder auch anders gefragt: Warum wollen wir diese wichtigen Grundsätze der Reformation immer wieder festhalten, hochhalten, lehren, bezeugen? Warum? Sie geben letztlich Gott allein die Ehre. Sie erklären unsere Errettung so, dass alles Gott die Ehre gibt. Wenn die Errettung richtigerweise so verstanden wird, dann bekommt Gott allein die Ehre, nicht irgendein Mensch. Nur sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus führt zu soli Deo gloria. Heute am Reformationstag 2021 haben wir uns das nochmal vor Augen gehalten. Was damals vor 504 Jahren passierte, hat auch heute noch Relevanz. Es ist nicht Schnee von gestern. Denn die Reformation, sie stellt die Schönheit des befreienden Evangeliums von Jesus Christus in den Mittelpunkt. Das Evangelium, es war das Kampffeld der Reformation und es ist auch heute noch Dreh- und Angelpunkt. Und wer die Reformation aufgibt, gibt gewissermaßen auch das Evangelium auf. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir als Gemeinde auch ganz bewusst zu diesen fünf Säulen der Reformation stehen. Sie enthalten und erklären eindeutig das Evangelium. Und deshalb heißt das konkret für uns: Wir wollen treu zur Autorität und der Verlässlichkeit und der Genugsamkeit der Bibel stehen und sie auch verteidigen. Selbst wenn man uns für bekloppt hält und sagt: Ach was, ihr kommt immer mit der Bibel. Nein, es lohnt sich, auch in der nächsten Generation für das Wort Gottes einzustehen und wenn es sein muss, sie auch zu verteidigen. Sola Scriptura. Und zweitens, wir wollen uns als Gemeinde immer wieder freudig an der Gnade Gottes erfreuen. Sie feiern, so wie wir das auch heute getan haben, mit dem Lobpreis, im Lobpreis, mit unseren Gebeten, immer wieder neu. Allein deine Gnade genügt. Der Grund unserer Rettung ist die Gnade und deshalb lasst uns nicht müde werden, die Gnade zu rühmen. Sola gratia. Und wir wollen uns nicht auf unser Tun und unsere Werke verlassen. Wir kommen sehr schnell in unserem Leben an unsere Grenzen. Aber immer wieder im Vertrauen auf Gott leben. Tag für Tag. Dieses Vertrauen, diesen Glauben, den uns der Heilige Geist erhält. Jeden Tag dankbar sein, dass Gott in seiner Gnade uns durchträgt und uns auch in unserem Glauben erhält. Sola fide. Und in Christus, verbunden mit ihm, wollen wir uns Christus allein rühmen. Er ist der Mittelpunkt, das Zentrum unserer Gemeinde. Und er ist unser König, unser Retter, unser Herr, unser Hohepriester, unser Bräutigam, der ganz klar versprochen hat, dass er wiederkommen wird. Und auf seine Wiederkunft wollen wir uns freuen. Er wird als König wiederkommen. Solus Christus. Und lasst uns bei allem, was wir tun und lassen, immer die Ehre Gottes als Motivation und Antrieb haben, unserem großen Gott allein die Ehre. Soli Deo Gloria. Amen. Lieber Vater in dem Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass dein Wort die Wahrheit ist und wir können auch heute uns immer wieder an deinem Wort festhalten und uns an deinem Wort erfreuen. Und wir staunen über die wunderbare Erlösung und Errettung, die du uns geschenkt hast aus Gnaden. Danke, Herr, dass wir das erkennen durften und im Glauben annehmen durften und dass du unsere Gerechtigkeit geworden bist. Und Jesus, wir können nicht genug dich anbeten und dich preisen, für das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Du hast unsere ganze Schuld, unsere ganze Missetat auf dich genommen, hast den Tod erduldet, aber du bist auferstanden, triumphal, Herr, und du hast uns erlöst und durch dich bekommen wir neues Leben, durch dich haben wir Hoffnung und Sinn und du bist die Mitte, das Zentrum, auch des Evangeliums. Und du hast verheißen, wiederzukommen und uns bald zu dir zu nehmen. Und Herr, die Zeit, die wir hier leben und im Grunde in alle Ewigkeit wollen wir dir, dreieiniger Gott, die Ehre geben. Denn dir gebührt die Ehre, weil von dir und zu dir hin ist alles geschaffen. Dir gebührt die Ehre in alle Ewigkeit. Segne jeden Einzelnen von uns hier und lass diese Wahrheiten tief in uns sinken und wir wollen sie nicht nur mit unserem Kopf verstehen und erfassen, sondern in unserem Herzen beherzigen. Herr, dass das auch ganz konkret in unserem Alltag, in unserem Leben sich dann auch auswirkt. Uns zur Freude und auch dir zur Ehre. Amen.